Man mag es vielleicht nicht glauben, aber es gab tatsächlich mal eine Zeit in meinem Leben, wo ich im Fitnessstudio auch meine Beine trainiert habe. Ich weiß, man sieht es mir nicht an, aber damals, vor langer, langer Zeit, als ich noch jung war, war es tatsächlich der Fall gewesen. Und es hat sich so ziemlich alles in meinem Leben um diesen Sport gedreht letztendlich. Ich bin 6-mal in der Woche ins Fitnessstudio gegangen und ich habe sogar dieses klassische Bodybuilding-Essen gegessen. Also Hühnchen und Reis und das zum Mittagessen, zum Abendessen und dann als Snack zwischendrin auch nochmal. Und ich habe ungefähr 1 Kilogramm Fleisch am Tag gegessen. Manche von euch essen das vielleicht in der Woche, ne? Ich habe das einfach an einem Tag gegessen. Und ich habe mir all diese Mühe gemacht, weil ich letztendlich wachsen wollte. Ich wollte nicht mein ganzes Leben lang mit so Flamingo-Beinen umherlaufen. Deswegen habe ich mir die Mühe gemacht. Und es war sogar so, dass ich sogar zu schnell gewachsen bin. Also ich habe richtig Fortschritte gemacht am Anfang. Es war der Hammer gewesen. Ich habe an meinem Bizeps so Dehnungsstreifen gehabt, weil der Muskel einfach zu schnell gewachsen ist. Das heißt, die Haut ist nicht hinterhergekommen. Die Frauen kennen es vielleicht von der Schwangerschaft, ne, so Schwangerschaftsstreifen. Ne? Solche Sachen habe ich auf meinem Bizeps bekommen. Und was habe ich gemacht? Ich bin zur Apotheke gegangen und wollte Schwangerschaftsöl kaufen. Ja, habe ich tatsächlich gemacht, ja. Und die Apothekerin meinte schon so mit dem Lächeln so, oh, ist Ihre Frau denn schwanger? Gut, ich war Single, also musste ich leider zugeben, das Öl ist leider für mich. Ja. Das war schon peinlich genug. Und dann stand das Öl bei mir daheim im Bad und Freunde von mir sind irgendwann mal vorbeigekommen und der eine hat es dann irgendwie gefunden und er meinte schon so zu mir, Nico, sag mal, gibt es da etwas, was du mir erklären möchtest? Möchte ich nicht. Aber als ich ihm erklärt habe, er fand die Idee eigentlich ganz gut. Peinlich war es trotzdem, aber die Idee, die war gut gewesen. Aber letztendlich ist es so, ich habe gemerkt in meinem Training, es ging wunderbar voran. Ich habe ständig Fortschritte gemacht, bin ständig gewachsen. Aber irgendwann kam dieser Punkt in meinem Training, wo ich letztendlich stagniert bin. Und Stagnation bedeutet Stillstand. Also keine Weiterentwicklung, kein Wachstum, kein Fortschritt. Man kann also ins Fitnessstudio gehen und all die richtigen Aktivitäten machen, jahrelang, ständig Fortschritte machen und irgendwann an einen Punkt kommen, wo man letztendlich stagniert. Und der Grund, warum ich euch das alles so ein bisschen erzähle, ist, weil es letztendlich eine Parallele gibt zwischen unserem körperlichen Wachstum und unserem geistlichen Wachstum. Also dieses Phänomen der Stagnation, das tritt in beiden Bereichen gleichermaßen auf. Genauso wie du es vielleicht selber schon mal erlebt hast im Sport oder was auch immer du gemacht hast, wo du ständig Fortschritte gemacht hast und irgendwann stagniert bist, genau das Gleiche kann letztendlich auch in unserer Beziehung zu Jesus gleichermaßen passieren. Und genau deswegen ist es ja auch die Vision in unserer Gemeinde, um so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus zu führen. Also das ist der Grund, warum wir als Gemeinde überhaupt existieren. So, das ist unser Ziel. Das ist der Grund, warum wir uns sonntags immer hier gemeinsam versammeln, sodass wir alle, jeder Einzelne von uns, ständig in seiner Beziehung zu Jesus Christus wächst. So, Wachstum ist das Ziel. Denn wenn wir nicht wachsen, dann stagnieren wir. Aber es ist letztendlich das Ziel, dass wir ständig in unserer Liebe zu Jesus wachsen. Ihn jeden Tag nur ein bisschen besser kennenlernen, ein bisschen mehr erleben und letztendlich ein bisschen ähnlicher werden. Aber wenn wir nicht wachsen, dann stagnieren wir. Und das ist ganz interessant, vielleicht habt ihr es auch schon mal selber gemerkt, vor allem merkt man dieses Phänomen der Stagnation bei sehr jungen Christen, also die vielleicht so 1 oder 2 Jahre lang im Glauben sind. Und ich sehe es immer wieder, wenn sie sich taufen lassen, mit was für einer Begeisterung sie anfangen im Glauben, mit was für einer Euphorie sie anfangen, wo sie Gott erlebt haben und sie sind voller Liebe, voller Begeisterung. Und irgendwann stagnieren sie dann aber im Glauben. Und vielleicht kennst du es auch aus deiner eigenen Beziehung, aus deiner eigenen Nachfolge, aus deinem eigenen Glaubensweg, den du gegangen bist. Vielleicht, wenn du an die Zeit zurückdenkst, wie du im Glauben angefangen hast, kannst du dich auch daran erinnern, wie es damals gewesen ist. Wie es gewesen ist, als du das allererste Mal Jesus auch wirklich von Herzen nachgefolgt bist. Wie du dich taufen lassen hast und dann aus dem Wasser rausgekommen bist, so wusch, und dann wie frei und unbeschwert du dich gefühlt hast. Innerlich so rein und vollkommen geliebt. Und mit was für einer Euphorie du auch letztendlich gebetet hast, wo du wirklich so das Gefühl hattest, dass Gott da gewesen ist. Und vielleicht hast du sogar gefastet und du hast in der Bibel gelesen und du hast selber Lobpreis gemacht und du warst voller Glauben gewesen und dann bist du in den Gottesdienst gekommen mit all den Heiligen hier in der Gemeinde und du hast einfach so eine Freude gehabt, um Gott zu begegnen in der Gemeinschaft. Und irgendwann mit der Zeit ist aber dein Glaube und deine Beziehung zu Jesus stagniert. Und du hast schon noch all die richtigen Aktivitäten gemacht. Also du hast schon noch gebetet, Bibel gelesen, all diese Dinge getan. Aber sie sind irgendwie zu einer Routine geworden in deinem Leben. Und deine Gebetszeit ist eigentlich mehr wie so ein Abhaken von einer To-Do-Liste geworden. Oder auch deine Zeit im Gottesdienst ist eigentlich mehr zu einer Gewohnheit geworden. Ja, das ist halt, was man halt als Christ so macht an einem Sonntag. Man geht halt in die Gemeinde. So, das ist einfach nur eine Gewohnheit, aber es ist keine wirkliche Gottesbegegnung mehr gewesen. Vielleicht ist das so ein bisschen bei dir passiert und dass deine Liebe zu Jesus letztendlich stagniert ist. Und dieser Prozess, das ist letztendlich ein sehr schleichender Prozess. Das passiert nicht auf einmal, es passiert nicht ganz plötzlich, so dass man es bemerkt, sondern es ist ein schleichender Prozess. Es ist wie, wenn du auf dem Floß bist und dann irgendwie so daher treibst, ganz langsam und dich dann immer mehr distanzierst. Und auf einmal schaust du rum in deinem Leben und du merkst auf einmal, wie weit du von Jesus abgewichen bist. Im Großen und Ganzen bewegst du dich schon noch in die richtige Richtung, weil du tust ja all die richtigen Aktivitäten. Du gehst schon noch in die richtige Richtung, aber auf einmal ist Jesus ganz weit weg von dir. Und das ist eine Erfahrung, die vielleicht viele von euch bereits schon gemacht haben im Glauben. Aber das ist eigentlich nicht, wie es sein sollte. Das ist nicht etwas, was Jesus jemals vorgesehen hat in unserem Glauben, dass wir so etwas kennen sollten, dass wir so etwas erleben sollten. Eigentlich geht Jesus davon aus, dass diese Honeymoon-Phase, die man am Anfang so im Glauben hat, dass das eigentlich ein Leben lang weitergeht und dass wir eigentlich ständig in unserer Liebe einfach nur noch zu Jesus wachsen. Das ist eigentlich, wie es sein sollte, aber die Realität ist leider eine ganz andere. Und ich kann definitiv sagen, in der Ehe ist es letztendlich auch so. Also in der Ehe kann deine Liebe zu deinem Partner auch stagnieren. Und ich kann definitiv sagen, in den 2 Jahren, wo ich mittlerweile mit meiner Frau verheiratet bin, gut, es sind nur 2 Jahre, aber ich kann definitiv sagen, ich liebe meine Frau jetzt mehr als an dem Tag, wo ich sie geheiratet habe. Ich liebe sie jetzt mehr. Come on. Ich meine, ich liebe sie jetzt mehr, als ich mich entschieden habe, mein ganzes Leben nach ihr zu widmen. Und das ist interessant, denn normalerweise ist es ja so, dass man irgendwie sagt, okay, das ist so der Höhepunkt deines Lebens, so der Höhepunkt meiner Liebe für sie. Aber wie traurig wäre das, wenn meine Liebe dann einfach nur stagniert und gar nicht mehr vorangeht oder vielleicht sogar weniger wird. Das ist ja nicht, wie es eigentlich sein sollte. Aber ich kann definitiv sagen, ich liebe sie jetzt mehr, als was ich sie jemals geliebt habe, weil ich sie jetzt besser kenne, weil ich in meiner Beziehung zu ihr gewachsen bin. Und weil ich sie jetzt besser kenne, als was ich sie jemals gekannt habe, liebe ich sie dementsprechend auch viel mehr, als was ich sie jemals geliebt habe. Das ist ja, wie es eigentlich sein sollte. Und auch in unserer Beziehung zu Jesus sollte es gleichermaßen genauso sein. Aber trotzdem ist die Realität leider manchmal eine ganz andere. Und diejenigen von euch, die bereits schon sehr lange im Glauben sind, ich bin mir relativ sicher, ihr habt schon mal so eine Phase in eurem Glauben durchlebt. Für diejenigen heute, also diese Predigt heute ist eigentlich für diejenigen, die schon Jesus nachfolgen, die ihm auch schon sehr lange nachfolgen, vielleicht 5, 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre lang. Und diese Botschaft heute ist genau für diejenigen, die sagen, hey, aber irgendwie ist mein Glaube stagniert. Meine Beziehung zu Jesus, die ist nicht mehr so, wie es damals gewesen ist. Irgendwie geht da nichts voran. Und du tust schon noch all die richtigen Dinge, aber irgendwie passiert da nichts. Also diese Botschaft heute ist wirklich für diejenigen, die sich auch theologisch super gut auskennen, die Bibelverse auswendig kennen, von vorne bis hinten und alles drum und dran. Genau für die Leute, die sagen, hey, ich arbeite eigentlich schon in der Gemeinde mit. Ich will eigentlich schon Menschen dienen. Ich will heilig leben. Ich will und ich bete auch und ich faste auch und ich tue all diese Dinge. Aber irgendwie in meiner Beziehung zu Jesus, diese innige Liebe, die ist irgendwie verloren gegangen. Da möchte ich dir gleich zum Anfang sagen, es gibt Hoffnung und deine Beziehung zu Jesus kann wieder aufblühen. Amen. Du bist nicht der Erste und du bist auch nicht der Einzige, der jemals so eine Phase im Glauben durchlebt hat. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann ist es super spannend, denn da lesen wir, dass das damals nicht nur zu einzelnen Menschen passiert ist, sondern sogar zu einer gesamten Gemeinde passiert ist, die in ihrem Glauben stagnierte. Und zwar die Gemeinde in Ephesus. Und da lesen wir, dass der Apostel Paulus dieser Gemeinde einen Brief schreibt. Deswegen heißt dieser Brief auch Epheserbrief. Und der Apostel Paulus schreibt dieser Gemeinde, weil diese noch sehr jung im Glauben sind. Sie sind gerade noch in ihrer anfänglichen Phase. Vielleicht sind sie 2, 3 Jahre lang wirklich auch eine Gemeinde gewesen. Und der Apostel Paulus schreibt dieser Gemeinde einen Brief. Und er möchte sie ermutigen und er ist richtig begeistert von ihnen. Er ist richtig stolz auf sie. Und er schreibt ihnen folgende Worte. Und dann sagt er, darum lasse ich nicht ab, dass seitdem ich von eurem Glauben an unseren Herrn Jesus Christus gehört habe, und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Darum lasse ich nicht ab, für euch zu danken und immer wieder in meinen Gebeten an euch zu denken. Also der Apostel Paulus ist absolut begeistert von dieser Gemeinde. Und der Grund seiner Begeisterung ist ihr Glaube, der sich vor allem ausdrückt in der Liebe zu allen Heiligen. Das ist der Grund seiner Begeisterung. Deswegen ist sein Herz so am Zerbersten vor Freude und vor Dankbarkeit, dass er sagt, boah, ich kann nicht nur Gott einmal Danke sagen im Gebet für euch. Ich will das nicht nur einmal machen, ich muss es immer und immer wieder tun. Ich kann einfach nicht aufhören. Ich lasse nicht davon ab, ich muss es immer wieder zum Ausdruck bringen. Das ist, wie begeistert der Apostel Paulus von dieser Gemeinde war. Und jetzt stell dir mal vor, dass der Apostel Paulus auch diese Worte zu jedem Einzelnen von uns sagen würde. Stell dir mal vor, er würde das zu uns als Gemeinde sagen. Und er würde sagen, du, seitdem ich von deinem Glauben gehört habe, von deiner Liebe gehört habe, die so krass ist, du hast eine Liebe für alle Menschen. Ey, ich bin begeistert von deiner Liebe. Ich meine, der Apostel Paulus, der ist ein Vorbild für so ziemlich jeden einzelnen Christen, oder sollte es zumindest sein, der 2/3 von dem ganzen Neuen Testament geschrieben hat, der Unfassbares für Jesus erreicht hat. Also der wirklich die Speerspitze ist von uns allen. Und wenn er das sagt, dann hat es wirklich was zu bedeuten. Stell dir mal vor, er würde das zu dir sagen. Hey, so wie du liebst, das begeistert mich. Es wäre der Hammer, wenn der Apostel Paulus das zu uns als Gemeinde sagen würde. Und stell dir mal vor, wir als Gemeinde, wir als das christliche Zentrum Amberg, wären bekannt in der ganzen Region der Oberpfalz und darüber hinaus für unsere Liebe. Stell dir mal vor, wir wären dafür bekannt. Ich meine, viele Menschen sind bekannt für viele Dinge. So, Albert Einstein ist bekannt für seine Relativitätstheorie. William Shakespeare ist bekannt für seine Literatur. Vincent van Gogh ist bekannt für seine Kunst. Taylor Swift ist bekannt für ihre Musik. Michael Jordan ist bekannt für Basketball. Aber wie hammermäßig wäre es, wenn wir als Gemeinde bekannt wären für unsere Liebe zu Jesus und zu allen Heiligen. Und genauso war es bei der Gemeinde in Ephesus damals gewesen. Dafür waren sie bekannt gewesen. Das hat sich überall herumgesprochen. So sehr, dass selbst der Apostel Paulus das mitbekommen hat, der 1600 Kilometer ungefähr weit entfernt gewesen ist von dieser Gemeinde. Und damals haben die nicht Handy gehabt oder Internet oder irgendwie so etwas. Das kriegst du nicht einfach nur so mal mit. Wenn der Apostel Paulus mit dem Schiff daherreisen wollen würde, dann würde es ungefähr einen Monat brauchen, ungefähr, bis er dort ankommt. Also wenn du in ein Flugzeug steigen würdest und mit dem Flugzeug zum Mond fliegen würdest, dann würdest du schneller bei dem Mond ankommen als der Apostel Paulus bei dieser Gemeinde. Und trotzdem hat der Apostel Paulus das mitbekommen. Und er sagt, hey, seitdem ich davon gehört habe, das heißt, es hat sich überall in dieser ganzen Region rumgesprochen. Tausende und Tausende von Kilometern haben Menschen das mitbekommen. Hey, es gibt eine Gemeinde. Ey, du musst das erleben, wie die Menschen lieben. Das ist der absolute Hammer. Und der Apostel Paulus, er schreibt einen Brief an diese Gemeinde, um sie zu ermutigen. Und das Interessante ist bei diesem Brief letztendlich, er hat an dieser Gemeinde nichts zu korrigieren. Er hat nichts an dieser Gemeinde auszusetzen. Es gab nichts, wo er gesagt hat, ja, da müsst ihr noch ein bisschen besser machen oder irgendwie so etwas, was bei ihm eigentlich sehr unüblich ist. Denn bei dem Apostel Paulus ist es eigentlich so, der Grund, warum wir viele von seinen Briefen haben, ist einfach nur, weil er Gemeinden korrigiert hat. Dass ihr es nicht so machen sollt, sondern so sollt ihr es eigentlich machen. Und nein, nein, nicht in die Richtung, bitte nicht, und bitte so machen. So, das sind einfach ständig die Briefe von dem Apostel Paulus. Aber bei dieser Gemeinde gab es das nicht. Bei dieser Gemeinde, da sagt er einfach gleich am Anfang schon, hey, ich will euch einfach nur ermutigen, dass so wie ihr gerade drauf seid, so wie ihr das macht, wenn ihr es einfach nur weitermachen würdet, dann seid ihr auf dem besten Weg, Christus immer ähnlicher zu werden. Also diese Gemeinde war das absolut beste Beispiel dafür, wie eine Gemeinde auszusehen hat. Und dann ist es spannend, denn 30 Jahre später, das letzte Buch in der Bibel, das Buch der Offenbarung. Da wird diese Gemeinde wieder erwähnt. 30 Jahre später. Und diesmal ist es so, ich meine, der Apostel Paulus ist schon verstorben, aber diesmal ist es so, dass Jesus höchstpersönlich dieser Gemeinde einen Brief schreibt, in dem er ihm letztendlich dem Apostel Johannes in einer Vision begegnet ist. Also Jesus begegnet dem Apostel Johannes in der Vision und er sagt ihm, dass er folgende Worte zu dieser Gemeinde schreiben sollte. 30 Jahre später. Und auch hier sind die anfänglichen Worte von Jesus Lob über Lob. Und jetzt stell dir mal vor, Jesus würde letztendlich diese Worte auch zu uns als Gemeinde richten. Stell dir mal vor, Jesus würde einen Brief an dich persönlich schreiben, wo er genau diese Worte aufgeschrieben hat. Genau die gleichen Worte, die er letztendlich auch an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Und ich möchte es einfach mal kurz vorlesen. Und da sagt er, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht. Und du hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Schweres ertragen. Und du hast standhaftes Ausharren bewiesen. Und um meines Namens willen hast du gearbeitet. Und du bist nicht müde geworden. Stell dich mal vor, der Apostel, oder nicht der Apostel Paulus, sondern Jesus selbst würde das zu euch sagen. Wenn ich das so lesen würde, dann würde ich sagen, hey du, wir haben das Ziel unseres Glaubens erreicht. Das ist der absolute Hammer. Wir waren in jeder Hinsicht waren wir Jesus treu gewesen. In den guten Zeiten, als auch in den schlechten Zeiten. Und wir haben Schweres ertragen für ihn. Und alles, was wir getan haben, das haben wir um seines Namens willen getan. Und wir sind nicht müde geworden. Wie hammermäßig wäre es, wenn du 30 Jahre lang Jesus nachfolgst. Und nach 30 Jahren sagt Jesus genau diese Worte zu dir. Das wäre der absolute Hammer, wenn Jesus diesen Brief öffnet und zu dir sagt, ich sehe deine Werke, ich sehe deine Bemühungen, ich sehe dein standhaftes Ausharren und ich sehe, dass du viel Gutes tust und wie du das Böse verabscheust und dich trotzdem treu zur Wahrheit stellst. Ich sehe vor allem, dass alles, was du gearbeitet hast, hast du um meines Namens willen getan. Und in all diesen Jahren bist du nicht müde geworden. Ich sehe das alles und ich möchte dir sagen, ich bin richtig stolz auf dich. Stell dir mal vor, Jesus würde das zu dir sagen. Was für ein wunderbares Zeugnis, wenn Jesus Lob über Lob das über dich sagen würde. Und dann ist es so, dass in diesem Brief eine Wendung kommt. Und Jesus sagt Folgendes. Es gibt letztendlich nur eine Sache, die ich an euch auszusetzen habe. Es gibt letztendlich nur eine Sache, die ich zu korrigieren habe. In dem Brief von dem Apostel Paulus, da gab es nichts zu korrigieren. Da gab es nichts zum Aussetzen. Aber jetzt 30 Jahre später sagt Jesus auch noch, hey, ihr macht so viel Gutes, ihr macht eigentlich alles perfekt. Ihr macht eigentlich alles richtig, aber es gibt nur eine Sache, die ich an euch auszusetzen habe. Und zwar, du hast deine erste Liebe verlassen. Was ist von dieser anfänglichen Liebe zu Jesus noch übrig geblieben? Weißt du noch damals, mit was für eine Hingabe du begonnen hast? Weißt du noch damals, wie du dich taufen lassen hast und aus dem Wasser rausgekommen bist? Und du hast dich so frei gefühlt, so unbeschwert, so ohne Sorgen und du hast dich vollkommen geliebt gefühlt? Hey, weißt du noch damals, wie du in den Gottesdienst reingekommen bist und voller Freude warst, weil du gedacht hast, boah, ich kann mit allen Heiligen heute Gott begegnen? Und ihn erheben und ihn ehren und einfach meine Liebe zum Ausdruck bringen. Hey, ich weiß noch damals, wie du ihm nahe sein wolltest im Gebet, in seinem Wort, im Lobpreis. Weißt noch damals, wo es für dich nichts Schöneres gegeben hat, als einfach nur Zeit mit Jesus zu verbringen? Wie die Zeit mit ihm einfach die schönste Zeit deines Tages war. Weißt noch damals, wie es gewesen ist? Oder mit der Zeit ist etwas passiert. Und Jesus verwendet hier einen sehr starken Ausdruck. Er sagt, verlassen. Verlassen ist ein starker Ausdruck. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Partnerschaft hattest oder einen Partner, der dich verlassen hat. oder wie es sich gefühlt hat, als diese Person ja auf einmal nicht mehr da gewesen ist. Und du hast dich verlassen gefühlt. Du hast dich verletzt gefühlt. Jesus sagt letztendlich in diesem Vers und er öffnet uns sein Herz. Und er sagt, ich fühle mich verlassen. Für diejenigen von euch, die vielleicht schon verheiratet sind, die wissen, du kannst verheiratet sein, aber dich trotzdem nicht geliebt fühlen. Du kannst verheiratet sein, dich aber trotzdem nicht gesehen fühlen. Nur weil du verheiratet bist, heißt nicht, dass die Ehe automatisch auch gut ist. Und so sagt Jesus letztendlich hier auch. Die Beziehung ist nicht vorbei. Aber es fühlt sich letztendlich so an, als wäre sie vorbei, weil da mittlerweile schon so viel Distanz von unserem Herzen in dieser innigen Beziehung einfach nicht mehr da ist. Und das Ding ist, du kannst in deiner Ehe auch alles richtig machen. Aber wenn du deinen Partner deine Liebe nicht spüren lässt, dann bringt es nichts. Ich kann als Ehemann all das Richtige tun in meiner Ehe. Ich kann alles tun für meine Frau. Ich kann mich richtig aufopfern für sie und alles tun, was von mir erwartet wird. Aber wenn ich meine Frau nicht liebe, was für eine Ehe ist das schon? Und genauso sagt Jesus hier auch zu dieser Gemeinde in Ephesus. Und er sagt, ihr macht doch alles richtig. Ihr tut dies und ihr tut das. Und ich kann da nichts kritisieren. Ich kann da nichts korrigieren. Ihr macht alles richtig. Alles. Es gab nicht eine weitere Sache, die Jesus hier auszusetzen hatte. Er sagt, es gibt nur diese eine Sache, die euch noch fehlt. Und zwar habt diese erste Liebe verlassen. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Bemühungen. Ich weiß doch, dass du Schweres auch ertragen hast um meines Namens willen. Dass du gearbeitet hast. Du hast dies und du hast das getan. All diese Dinge hast du getan. Auch von dieser anfänglichen Liebe zu mir, das, was mir wirklich wichtig ist, davon ist nicht viel übrig geblieben. Und deswegen möchte ich einfach sagen, eine Beziehung ohne Liebe ist keine Beziehung, ist ein Arbeitsverhältnis. Und ja, Jesus ist unser Chef und ja, Jesus ist auch unser Herr. Aber in allererster Linie ist Jesus unser Bräutigam, der einen ewigen Bund mit uns geschlossen hat, aus Liebe. Und deswegen ist das, was unsere Beziehung zu ihm definiert, ist letztendlich seine Liebe zu uns und unsere Liebe zu ihm. Von all den Dingen, die sie richtig gemacht haben, gab es nur eine Sache. Aber diese eine Sache, das ist die entscheidendste Sache. Es ist die wichtigste Sache. Es ist das Fundament unserer Beziehung zu ihm. Und es ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass Jesus letztendlich sagt, dass eine Nachfolge ohne Liebe zu ihm gar keine wirkliche Nachfolge ist. Ohne Liebe keine Nachfolge. Ohne Liebe keine Beziehung. Und diese Erkenntnis ist für den Apostel Paulus so wichtig, dass er das auch zu einer anderen Gemeinde schreibt, und zwar die Gemeinde in Korinth. Und er sieht, dass auch diese Gemeinde auf dem falschen Weg ist. Und er schreibt auch einen Brief an diese Gemeinde. Und er sagt zu ihnen, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt und ja, sogar in den Sprachen der Engel reden würde, ich aber keine Liebe habe, so bin ich nur wie so ein dröhnender Gong und ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann und alle Geheimnisse Gottes weiß und all seine Gedanken erkennen kann und ich einen Glauben habe, der Berge versetzen kann, ich aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Also dieser Vers ist absolut, absolut krass. Ich meine, wie viele Christen streben danach, einen Glauben zu haben, der Berge versetzen kann? Wie viele Christen streben danach, einen Glauben zu haben, wie Jesus, der Tote auferwecken kann, der alle Krankheiten heilen kann, alle Dämonen austreiben kann, der auf dem Wasser laufen kann? Wie viele Christen streben danach oder wünschen es sich, alle Geheimnisse Gottes zu erkennen, all seine Gedanken zu verstehen? Aber der Apostel Paulus sagt, hey, selbst wenn sie das alles hätten, selbst wenn, obwohl es eigentlich sowieso unerreichbar ist, aber selbst wenn sie keine Liebe haben, dann ist das alles für die Katz. Dann sagt er noch am Ende noch, selbst wenn ich meinen Besitz, all meinen Besitz an die Armen geben würde und für meinen Glauben das Leben opfern würde als Märtyrer, ich aber keine Liebe habe, dann nützt es mir gar nichts. Also deutlicher als das kann man das eigentlich gar nicht sagen, als wie der Apostel Paulus es hier gesagt hat. Ohne Liebe zu Jesus, die sich ausdrückt in der Liebe zu Menschen, ist alles letztendlich für die Katz. Und das war letztendlich dieser geistliche Zustand von dieser Gemeinde in Ephesus nach 30 Jahren. Sie haben alles richtig gemacht, aber sie hatten keine Liebe. Und deswegen sagt Jesus weiter in diesem Brief Folgendes zu ihnen. Und er sagt zu ihnen, bedenke nun, von wo du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Also trotz dessen, dass diese Gemeinde so lieblos geworden ist zueinander und auch lieblos geworden ist zu ihm selbst, obwohl das der Fall gewesen ist, liebt Jesus sie trotzdem. Und Jesus wünscht sich trotzdem, dass sie umkehren zu ihm. Weshalb Jesus auch diese drei Dinge zu ihm sagt. Es sind drei Schritte, die Jesus ihnen letztendlich sagt, die sie tun sollten, um zurückzukommen zu ihm. Und das ist auch etwas, was wir uns auch zu Herzen nehmen können, was wir tun können, auch heute schon tun können, nach diesem Gottesdienst tun können, um unsere Beziehung zu Jesus wieder zurückzukommen zu ihm. Und das Erste, was er sagt, ist, erinnere dich. Erinnere dich daran, wie es am Anfang deiner Beziehung zu ihm gewesen ist. Mit was für einer Hingabe du begonnen hast. Mit was für einer Liebe du für ihn gebrannt hast. Wie Jesus für dich das Wichtigste in deinem Leben gewesen ist. Wie alles, was du getan hast in deinem Leben, du aus Liebe zu Jesus getan hast, weil du einfach nur diese Dankbarkeit irgendwie zum Ausdruck bringen wolltest. Erinnere dich daran, wie es am Anfang gewesen ist. Und dann sagt Jesus noch genauer, erinnere dich auch daran, wovon du gefallen bist. Nun, niemand fällt absichtlich. Du fällst aus Versehen. Und Jesus gibt zu, dass du aus Versehen gefallen bist. Du bist aus Versehen, bist du aus dieser Liebe herausgekommen. Es ist nicht etwas, was automatisch passiert ist. Es war ein schleichender Prozess, aber es war ein Versehen gewesen. Jesus weiß, dass es nicht deine Intention gewesen ist. Und deswegen ist diese Rede von Jesus kein Vorwurf. Es ist keine Anklage. Jesus weiß, du bist aus Versehen gefallen. Und er wünscht sich aber, dass du umkehrst zu ihm. Dass du wieder aufstehst. Dass du wieder abstaubst. Und dass du wieder zurückkommst zu ihm. Ja, du bist gefallen. Und ja, es hat vielleicht auch wehgetan. Aber komm zurück zu ihm. Und der zweite Schritt ist, tue Buße. Buße hat nichts mit Büßen zu tun. Büßen bedeutet Strafe. Buße bedeutet Umkehr. Umkehren zu Jesus. Das heißt also, wenn du auf eine Art und Weise gelebt hast, dann sagt Jesus, okay, jetzt sollst du aber anders leben. Und es ist eine 180-Grad-Wendung. Ja, das hier war der falsche Weg gewesen, aber jetzt dreh dich um und geh einen richtigen Weg entlang. Das ist letztendlich, was Buße bedeutet. Und das Dritte ist, tue die ersten Werke. Und auch das ist keine Raketenwissenschaft. Es ist kein Rätsel, was Jesus irgendwie versucht, hier uns irgendwie zu geben oder so das, sondern es ist eigentlich ganz offensichtlich, was diese ersten Werke sind. Denn was sind eines der ersten Dinge, die du tust, wenn du in jemanden verliebt bist? Der Person zu sagen, dass du sie liebst. Es fängt an mit diesen drei einfachen Worten und mit diesem klaren Bekenntnis. Ich liebe dich. Deswegen, wenn du möchtest, dass diese Stagnation in deinem Leben, in deiner Beziehung zu Jesus ein Ende nimmt, dann sag diese drei Worte zu Jesus jeden Tag im Gebet. Mehrmals am Tag. Nicht nur einmal. Aber sag es zu Jesus immer wieder. Sag einfach, Jesus, ich liebe dich. Und dann sag es wieder. Jesus, ich liebe dich von ganzem Herzen. Jesus, ich will dir nah sein. Ich will dich mehr lieben. Und dann später, eine Stunde später, vielleicht zwei Stunden später, nach dem Mittagessen oder wann auch immer, dann sag es wieder. Und immer wieder, wenn du an Jesus denken musst, dann sag ihm, Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr, du bist mein Ein und Alles. Denn es ist das größte Verlangen in dem Herzen von Jesus, diese Worte von deinen Lippen zu hören. Das, was Jesus mehr interessiert als dein Dienst, das, was ihn mehr interessiert als all deine Opfer, als all das Geld, was du gibst, als all das, was du für ihn tust, das, was ihn mehr interessiert, bist du selbst. Jesus will dich und er will, dass du ihn liebst. Das ist das Wichtigste für ihn in deiner Nachfolge von Jesus. Es ist nicht, dass du perfekt bist. Es ist nicht, dass du alles richtig machst. Aber das, was ihm wirklich wichtig ist, ist, dass du ihn von Herzen liebst. Denn das ist das erste Gebot. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und das zweite Gebot ist genauso wichtig. Und zwar, dass diese Liebe, die du für Jesus hast, dass diese Liebe sich ausdrückt in der Liebe zu Menschen und zu dir selber. Und deswegen sagt Jesus auch, was auch immer du für einen meiner geringsten Brüder getan hast oder auch Schwestern. Was auch immer für diesen Menschen getan hast, der doch so gering geachtet wird von der Gesellschaft. Was auch immer du für diese Person getan hast, das hast du für mich getan. Und das Geringste, was du tun kannst für einen anderen Menschen, ist der Person zu sagen, dass du sie liebst. Es kostet nichts und es ist zugleich das Kostbarste, was du einem anderen Menschen jemals sagen könntest. Deswegen sag es zu deiner Frau, sag es zu deinen Kindern, sag es zu deinen Eltern, sag es zu deinen Freunden. Und wenn du Haustiere hast, sag es auch zu denen, aber sag es. Denn Liebe entfacht sich, wenn sie ausgedrückt wird. Es ist schön, wenn du Liebe hast in deinem Herzen. Es ist schön, wenn du es fühlst und es ist schön, wenn du es denkst. Aber drück es aus. Es bringt meiner Frau nichts, wenn ich nur die Liebe, die ich für sie habe, in meinem Herzen habe, aber es für mich behalte. Es bringt ihr nichts, wenn ich das einfach nur in meinen Gedanken denke, sondern erst, wenn ich es ihr sage, kann sie es empfangen. Erst, wenn ich es ihr sage, kann ihr Herz ganz weich werden vor Liebe. Erst, wenn ich sage, dann beginnt diese Liebe so richtig an zu fließen. Und deswegen ist meine Ermutigung heute für dich, dass du deinen ganzen Mut zusammennimmst und dass du beginnst, diese einfachen Worte, ich liebe dich, zu den Menschen in deinem Umfeld zu sagen, zu den Menschen in dieser Gemeinde zu sagen. Und dass du vor allem anfängst, diese einfachen Worte zu Jesus zu sagen im Gebet. Immer wieder. Du kannst es ihm eigentlich nicht genug sagen. Deswegen mach es immer und immer wieder. Und ich glaube, wenn du das regelmäßig tust, dass diese Stagnation in deinem Glauben, in deiner Beziehung zu Jesus ein Ende haben wird und dass deine Beziehung zu ihm ganz neu aufblühen wird. Amen. Ja. Lass uns noch gemeinsam aufstehen und das letzte Lobpreislied singen.